die ich bereits vor einiger Zeit konzipiert habe, aber schon damals, als ich sie das erste Mal gab, mit dem Hintergedanken oder mit der Absicht darüber gesessen habe und darüber gearbeitet habe, dass eines Tages in einem solchen Kreise, wie wir ihn hier haben, zu präsentieren. Die Vorlesungsreihe heißt, was ist ein Vaishnava, und soll stufenweise beschreiben, wie man auf die Stufe des spirituellen Lebens kommt. Ich werde in dem ersten Teil ein wenig über philosophische Dinge sprechen, im zweiten Teil dann darüber, wie man wirkliches spirituelles Leben von falschen spirituellen Leben oder fälschlich geglaubten spirituellen Leben unterscheidet. Und im dritten Teil möchte ich dann gerne eine Praxis geben, wie man sich auf der spirituellen Ebene halten kann und an und für sich zu den höchsten Stufen des Krishna-Bewusstseins vordringt. Wie ihr also schon anhand dieser Zusammenfassung merkt, soll es eine praktische Vorlesung sein. Eine Vorlesung, die euch ausrüstet mit philosophischem Wissen, mit dem Unterscheidungsvermögen und letztendlich auch mit einer Praxis, um das höchste Ziel des Lebens zu erreichen, nämlich in diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Ich möchte deswegen alle von euch bitten, aufmerksam zuzuhören. Es werden auch Tapes hiervon, glaube ich, gemacht. Es sieht mir so aus, dass hier irgendjemand, also sogar einige, das aufzeichnen, sodass ihr später euch das in Ruhe nochmal anhören könnt, wenn es Dinge gibt, die wichtig für euer spirituelles Leben sind. Ich persönlich denke, dass es nicht ratsam ist, wenn ihr euch während dieser jetzigen Vorlesung, die ich jetzt so gebe, viele Notizen macht, denn dieses Notizenmachen nimmt einen großen Teil der Aufmerksamkeit vom eigentlichen Thema weg, da sowohl eure Augen als auch eure Hand und ein Teil des motorischen Funktion, der Funktion im Gehirn absorbiert sind. Auch möchte ich diejenigen, die angehaftet sind, an Hunde bitten, ihre Anhaftung zu benutzen, die Hunde zu bändigen. Zunächst einmal, woher kommt dieser Begriff Vaishnava? Ein Vaishnava ist ein Diener Vishnus und ist jemand, der in Beziehung zu Vishnu oder auch zu Krishna handelt. Es gibt in der Philosophie einen wichtigen Begriff, nämlich die Definition anhand der Operation. Definition by operation. Wenn ihr zum Beispiel ein Chamara-Wedel seht, wie wir ihn in unser Guru-Pooj verwenden, wird erst durch die Operation dieser Wedel definiert. Solange man nicht sieht, mit anderen Worten, wie man diesen Wedel einsetzt, gibt es zahlreiche Spekulationen über seinen Gebrauch. Manche, die zur modischen Fraktion gehören, denken vielleicht daran, sich den Wedel hinten in den Zopf oder in das Haar zu stecken, als ein interessanter Aspekt ihres Outfits. Andere, die mehr hausfräulich denken, werden diesen Wedel unter Umständen als ein Besen verwenden, um die Küche von Küchenabfällen zu befreien. Beide und auch noch andere Gebräuche sind nicht dem eigentlichen Objekt angemessen. Warum? Weil man nicht die Operation kennt oder die Funktion kennt. So, in analoger Weise ist es mit der spirituellen Seele. Erst wenn man ihre Funktion kennt, ihren natürlichen Zustand, wird man sich in richtiger Weise beschäftigen können. Solange man diese Funktion und den Zustand nicht kennt, wird man vielleicht eine Art zu kritisierendes materielles Leben führen, also seine Energie, seine Zeit und seine Intelligenz im Dienste von Illusion beschäftigen. Die natürliche, die Definition anhand der Operation der Seele, wenn man jetzt diesen philosophischen Begriff hier noch aufrechterhalten will, ist es, ein Vaishnava zu sein. Wenn wir von Vaishnavatum sprechen, meinen wir nicht irgendeine Gruppierung. Wir meinen nicht einmal eine von vielen Religionen. Mit dem Begriff Vaishnavatum meinen wir die spirituelle Funktion der ewigen Seele. Es wäre zum Beispiel auch ein Widerspruch zu sagen, das ist ein Vaishnava-Mann oder eine Vaishnava-Frau. Denn der Begriff Vaishnava bezieht sich nicht auf den Körper und unsere materiellen Bezeichnungen, sondern auf die ewige Seele. Dieser Begriff bezieht sich auf etwas Universales, etwas Spirituelles. In dem einleitenden Vers des Srimad Bhagavatams wird die absolute Wahrheit oder Vishnu bzw. Krishna definiert. Und wer diese Definition mit Aufmerksamkeit hört, wird sehr bald oder wird sogleich feststellen, wieso wir sagen können, dass ein Vaishnava oder jemand, der in Beziehung zu Krishna funktioniert, auf einer spirituellen und damit einer universalen Ebene ist. O mein Herr Shri Krishna, O Sohn Vasudevs, O alldurchdringende Persönlichkeit Gottes, ich bringe meine respektvollen Ehrbietungen dir dar. Ich meditiere über Shri Krishna, denn er ist die absolute Wahrheit und die urerste Ursache aller Ursachen der Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung des manifestierten Universums. Krishna ist nicht sektiererisch. Er ist die Ursache aller Ursachen. Er ist der Erste und er ist die Mitte und er ist das Ende allen Seins. Er ist der Instandsetzer und der Beweger der Schöpfung. So, dieser Krishna besteht aus drei transzendentalen Eigenschaften. Er ist Sat, das heißt ewig, Chit, voller Wissen, und Ananda, voller Glückseligkeit. Und er hat eine Vigraha, eine transzendentale Form, die niemals ins Sein kam und niemals aus dem Sein geht, so wie unsere Form, die geboren sind und eine Nahrung für die Würmer oder für das Feuer werden. Krishnas transzendentale Form ist über Schöpfung und Vernichtung erhaben, und wir, die wir Teile seiner Persönlichkeit sind, haben ebenfalls diese transzendentalen Eigenschaften, ebenso wie die Tropfen, die Teile im Ozean sind, die gleichen Eigenschaften haben wie der Ozean. Krishna oder Vishnu ist den Lebewesen stets übergeordnet, während die Lebewesen immer untergeordnet sind, ganz gleich, was sie für Bemühungen unternehmen. Jeder ist somit ein Vaishnava, denn die materiellen Bezeichnungen, die sich die ewige Seele in der materiellen Welt schafft, sind irrelevant, was sein eigentlicher Zustand betrifft. In Island wurde ich einmal interviewt, in Das war bei der zweiten Islandreise der Devotees überhaupt nach Island. Und der Interviewer fängt mit einer aggressiven Frage. Hoffen Sie, durch Ihre Reise nach Island viele Isländer zum Krishna-Bewusstsein zu bekehren? Und da habe ich mit großer Zuversicht gesagt, weil ich von dieser Philosophie, was ist ein Vaishnava, gesagt, nein, ist nicht nötig, jeder hier ist schon Hare Krishna. Die einen wissen es, die anderen wissen es noch nicht. Wir sind gekommen, um sie daran zu erinnern. Das ist nicht das Ausspruch eines jugendlichen Enthusiasmus, sondern bezieht sich auf das Verständnis, was im Krishna-Bewusstsein von Gott und den Lebewesen gegeben wird und welches ein universales Verständnis ist. Das Beispiel, was gegeben wird, um zu sagen, wie jeder ein Vaishnava ist oder im Besitze des Vaishnavatums, das Beispiel von jemandem, der einen Schatz hat in seinem Garten, aber aufgrund von Unkenntnis wiederholt über den Schatz geht und klagt, dass er arm und besitzlos ist. So geht es den Lebewesen, die in der materiellen Welt umherirren und vergessen haben, dass sie Vaishnavas sind. Sie klagen in dem Schoße oder der Illusion. Nach dem Lehren der Schriften gibt es zwei verschiedene Arten von Lebewesen, von denen wir auch heute Morgen gehört haben. Wer könnte kurz uns hierüber eine Information geben? Oh, sorry, ich hatte Gunnar gesehen als Zweiten. Gut, für das Tape. Gunnar sagte ganz richtig, es gibt die Nitya Badas, die ewig Befreiten, und die Nitya Muktas. Also, das ist schon falsch gesagt. Nitya Badas sind die ewig Bedingten natürlich, die ewig Gebundenen wörtlich, die ewig Gefesselten, und Nitya Muktas sind die ewig Befreiten. Ich möchte euch eine kurze Darstellung dieser beiden Arten von Lebewesen gerne vorlesen. Krishna Buli Sejiv Anadir Bahir Mukha Ateva Maya Taredheya Sangsaradhuka. Da das Lebewesen Krishna vergessen hat, fühlt es sich seit unvordenklichen Zeiten zu seinem äußeren Aspekt hingezogen. Deswegen fügt ihm die täuschende Energie Maya in diesem materiellen Dasein alle möglichen Leiden zu. Also es wird davon gesprochen, dass es seit unvordenklicher Zeit bedingt ist, da es Krishna schon so lange vergessen hat. Im materiellen Dasein wird das Lebewesen, und da wird genau beschrieben, wie dieses Lebewesen vorangeht. Actually, das war vom Chaitanya Charitamrita. Ich möchte jetzt nochmal einen weiteren Vers vorlesen, der das ein bisschen klarer macht. Es ist aus dem 22. Kapitel, Text 11. Die Lebewesen Jivas werden in zwei Kategorien unterteilt. Einige sind ewig befreit und andere sind ewig bedingt. Zu welchen Lebewesen gehörst du eigentlich, Gunnar? Gunnar sagt, er gehört zu den ewig bedingten Lebewesen. Die ewig befreiten, ich will das mal so hingestellt lassen, die ewig befreiten Lebewesen sind immer Krishna-bewusst und bringen den Lotusfüßen Shri Krishnas ohne Unterlass transzendentalen, liebevollen Dienst dar. Sie müssen als die ewigen Beigesellten Krishnas betrachtet werden, die ewiglich die transzendentale Glückseligkeit genießen, Krishna zu dienen. Diese ewig befreiten Gottgeweihten, diesen stehen die bedingten Seelen gegenüber, die sich ständig vom Dienst für den Herrn abwenden. Sie sind fortwährend in der materiellen Welt bedingt und somit den materiellen Leiden unterworfen, die von den verschiedenen Körperformen unter höllischen Lebensbedingungen verursacht werden. Wir sind diese bedingten Seelen, von denen hier gesprochen wird. Wir haben ein Vehikel des Leides angenommen, durch das wir bedingt werden, nämlich einen materiellen Körper, der die Ursache bildet von verschiedenen leidvollen Umständen. Wir leiden aufgrund dieses Körpers und des Geistes. Wir leiden aufgrund der anderen Lebewesen, die uns umgeben. Und wir leiden aufgrund der übernatürlichen Naturgewalten, die uns fest in ihrem Griff haben. So, diese Fessel tritt in dem Augenblick auf, wo die Shit-Shakti, die ewige spirituelle Energie, in Berührung mit der materiellen Energie kommt. Spezifisch wird diese Fessel im Herzen gebunden durch das Ahankara, wörtlich übersetzt den Ich-Macher oder das falsche Ego, was dafür sorgt, dass sich die ewige spirituelle Seele plötzlich für das materielle Leben entscheidet, weil es sich für ein materielles Produkt hält. Es fällt praktisch in die Arme des Tintenfisches Mayas, der es mit Tinte vollspritzt, nämlich der Tinte des falschen Egos. Völlig überbedeckt werden wir schwarz. Unser Sat und unser Shit und unser Ananda wird bedeckt von dieser täuschenden oder besser bedeckenden Energie Mayas. Geschleudert werden wir durch eine bestimmte Kraft Mayas, die Prajnachatmika-Kraft, und bedeckt werden wir durch eine Avaranatmika-Shakti, die uns mit bedeckt wie ein Tintenfisch, der uns einschleimt oder eintintet. So, in dem Augenblick, wo die ewige Seele auf die niedere Energie tritt und bedeckt wird von Ahankara, wird dieses Lebewesen gebunden an den Karussell von Geburt und Tod. Auf dem Jahrmarkt habe ich einmal einen fürchterlichen Freundschaftsverlust erleidet, nämlich durch Tod. Und zwar kam einer meiner besten Freunde, Lorenz hieß er dazu noch, nicht zu verwechseln mit unserem Lorenz, der da ist, zu nahe an ein Riesenrad, hieß es damals, und fing sich mit seiner neuen Jeansjacke, die sehr stabil war, an so einem vorbeitösenden Gondel und wurde in die Höhe gehoben und dann aus und von oben durch sein schlechtes Karma auf den Boden gespuckt, was dafür sorgte, dass er einen sofortigen Tod erfuhr. So, das ist, was passiert, wenn die ewige Seele gebunden oder gefesselt wird an diese materielle Welt. Sie wird durch den Kreislauf von Geburt und Tod, durch höhere und durch niedere Lebensformen gezogen, wie auf einem Riesenrad, wo man manchmal oben ist und manchmal unten. Das Lebewesen wird aus diesem Grunde Tathasta Shakti genannt, am Rande verlaufen. Es kann einmal in die spirituelle Energie kommen und das andere Mal in die materielle Energie kommen. Dieser Tatbestand ist nicht sehr erstaunlich. Wir sehen es auch selbst in einer so spirituellen Gemeinschaft wie hier, dass junge Devotees, die werden zum Teil manchmal von den Älteren als am Rande verlaufenden Devotees bezeichnet. Man sieht sie den einen Tag froh und zufrieden in der spirituellen Energie und dann andere Mal völlig im Maya auf irgendeinem Rummelplatz wieder. Ich habe es auch im Ferienlager gesehen, dieses Beispiel von Tatashta. Da war ein Gast, der total nektarhaft war. Es war vor einigen Jahren in Gok, wie haben wir das genannt? Gokula, nicht? Alt-Gokula. Tanzte und dann nachts sah man ihn unter dem Einfluss von Haschisch am Waldesrand herumtorkeln. Weißt du noch? Aus Ravensburg. Nicht? Das habe ich übrigens auch schon auf diesem Ferienlager mit meinem sehr beobachtenden Auge gesehen. Da sieht man also, selbst in dieser Realität, wie jemand das eine Mal begeistert ist von der spirituellen Energie, Wissen hat und Loslösung von der materiellen Energie, das andere Mal aber bedeckt wird von der Avidya-Shakti, der unwissenden Kraft und direkt in die Erscheinungsweise der Unwissenheit kommt. Also zusammengefasst, wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden zwischen der niederen Energie und der höheren Energie. Obwohl wir Nitya Muktas sein mögen, das heißt ewig bedingte Lebewesen, können wir doch den Vorgang der Befreiung betreten. Srila Prabhupada wurde von einem ungeduldigen Westler einmal gefragt, wie lange das dauert, bis eine bedingte Seele zu einer Befreiten wird. Und er antwortete, es kann eine Minute dauern oder es braucht viele, viele Leben. Oder es geschieht nicht einmal nach vielen, vielen Leben, so rum. Das, was entscheidet, ob man eine diese Transition macht, ist eine Bewusstseinsfrage. Man muss von Maya-Bewusstsein zum Krishna-Bewusstsein aufsteigen. So, diese Philosophie wurde in einer Diskussion, aus der ich das alles raus habe, was ich bisher gesagt habe, entnommen, nämlich den Fragen von Sri Sanatan Goswami und auch Rupa Goswami an Chaitanya Mahaprabhu. Sanatan Goswami fing an mit diesem Vorgang, den wir in der Vorlesungsreihe beschrieben haben, nämlich er stellte Fragen, um sich von der zu unserem Nutzen stellte er Fragen wie eine bedingte Seele, um den Startpunkt zu setzen für die Reise, auf die wir euch in den heute und den kommenden Vorlesungen nehmen möchten. Denn nämlich eine Reise von der Nitya Mukta zu einer ewig befreiten Seele. In der Vedanta Sutra, der Zusammenfassung von der Philosophie, heißt es deswegen treffend Adhato Brahma Jigyasa, gleich im ersten Sutra. Jetzt, Kridagama, wo du Mensch geworden bist, das Du ist jetzt nicht nur Kridagama, sondern das universale Du, ist es Zeit, Fragen über die absolute Wahrheit zu stellen. Sanatana Goswami sagte, Ke Ami, is that correct? Abhimanyu ke Ami?
Ami ke.
Wer bin ich? Warum gibt es die drei Leiden? Und wie kann ich befreit werden? So, die Vaishnava-Philosophie kommt da sehr hilfreich rein. Sie sagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, nur durch eine falsche Identifizierung oder durch eine Viparyaya Spriti, eine vertraxte oder verkehrte Intelligenz, identifiziert sich die Seele und leidet so. Das Beispiel, was gegeben wird von Lord Brahma, ist das Beispiel, ein Beispiel, was ich hier noch kurz erklären möchte. Stellt euch bitte vor, jemand geht in einer Abenddämmerung in Indien spazieren und sieht dann an einer Wegesgabelung sein Feind liegen. Er sieht etwas Gebogenes auf der Straße und weiß, hier ist mein grausamer Tod geboren. Eine Königskobra die mich erkannt hat und jetzt zum Schlage aussetzt. Die ganze Nacht hindurch schwitzt er und der Schweiß rinnt zwischen seinen Gesäßhälften entlang. Er ist frustriert, weil er seine Erbschaft noch nicht geregelt hat und jetzt alles seine Frau bekommt, die zu Hause übrig geblieben ist oder übrig bleibt von der Kombination. Und auf diese Weise gehen viele Gedanken durch seinen Kopf. Als schließlich am Morgen die Sonne den Horizont berührt und die Helligkeit eintritt, sieht er, dass sein Leid unnötig war. Er sieht, dass die vermeintliche Schlange nur ein Baum, ein Ast war. Mit dieser Erkenntnis vergeht seine Illusion und sein Leid. So, indem man zum Krishna-Bewusstsein aufwacht, kann das Leid, was aus dem Körper und aus der, aus dem Geist entsteht, beendet werden. Krishna-Bewusstsein ist die Lösung für alle Probleme. Ob das psychologischer Art sind, ob das politischer Art von Probleme sind, oder ob es geografische Probleme sind, oder was immer es da gibt. Durch Krishna-Bewusstsein wird das Leid, was durch das falsche Ego, durch die falsche Identifizierung mit dem Körper als dem Selbst und der materiellen Welt als unserer Heimat entsteht, beendet. In dieser Welt gibt es verschiedene Arten von Hilfen. Politische Hilfe, psychologische Hilfe. Ein Mensch, der sich für weniger leidend hält als andere, gibt anderen seine Hilfestellung. Doch diese Hilfe schadet nur, wenn sie dem Menschen nicht hilft, aufzuwachen aus seinem Schlaf des Vergessens. Diejenigen sind als wirkliche Helfer der menschlichen Gesellschaft zu bezeichnen, die Menschen helfen, zum Krishna-Bewusstsein aufzuwachen. Deswegen wird gesagt, diejenigen, die Sadhus, die über die Welt reisen, um die Menschen mit Krishna-Bewusstsein zu beschäftigen, sie sind die wohlmeinende Freunde der Lebewesen. So, was der Sadhu tut im Geiste der bedingten Seele, ist etwas sehr Interessantes. Der Sadhu wird die bedingte Seele nicht bestätigen in seiner Illusion, sondern wird durch seine unterweisenden Worte die bedingte Seele zum Teil erschrecken. Ein Sadhu ist nicht ein Babyküsser und Schmeichler, sondern jemand, der schneidet. Heute hat ein Gast sehr treffend etwas gesagt, was ich gerne aufgreifen möchte. Mal sehen, ich so gerade den Gast. Nicht da. Fürs Auge jedenfalls nicht wahrnehmbar. Dass ihn das Ferienlager aufrütteln würde, ihn aus gewohnten Bahnen hinaus befördert. Ich habe, als Bhakti Charu Maharaj fragte, wie findet ihr es denn hier? Natürlich um mich geschaut, denn ich kenne meine Pappenheime, hätte ich fast gesagt. Und ich weiß, dass viele aufgerüttelt worden sind, bewegt, zu den eigentlichen Fragen des Daseins geführt worden sind, nämlich vor die Wahl gestellt werden, weiterhin vor der Schlange zu stehen, der vermeintlichen Schlange, und zu versuchen, Arrangierungen zu machen, ihrem Biss auszuweichen, oder aufzuwachen und die Schlange zu durchschauen, die Schlange Mayas, weil man sich Krishna hingegeben hat. Das ist ein großer Kampf, der in der bedingten Seele nicht nur seit jetzt im Ferienlager beginnt, sondern schon von Anbeginn unseres Daseins. Sogar im Mutterleib ist dieser Kampf schon da, wie wir später hören werden. Soll ich mich Krishna hingeben oder soll ich mich Gott hingeben oder nicht? Unser Punkt ist, weswegen wir so angezogen sind zum falschen unseren falschen Identifizierung und zu unserem falschen Ego, ist, weil wir wie Bienen auf den Flügeln unseres Wunsches toben. Wenn ihr Bienen hier auf dem Ferienlager beobachtet, werdet ihr sehen, wie rastlos sie sind. Sie versuchen, von einer Blume zur nächsten zu fliegen, um dort Nektar zu finden. Sie gehen und gehen und gehen und gehen und wandern. So werden wir auch auf den Flügeln unseres Wunsches getragen. Nicht nur in diesen, sondern in vielen Lebensformen. Und aufzuhören, für die Blumen Mayas uns zu entscheiden, die da im Garten der Illusion stehen. Damit aufzuhören, ist nicht so einfach, weil es eine zweite Natur geworden ist, ein zur Gewohnheit gewordener Unart, die zu überwinden gilt. Das ist genau der Punkt, weswegen Krishna-Bewusstsein sehr schwierig ist für jemanden, der sehr verstrickt ist und immer zu dem Diktat seiner Sinne und seines Geistes unterliegt. Und das ist der Grund, weswegen die Atmosphäre unter den Gottgeweihten zum Teil schwer erträglich ist. Ich weiß, als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, als kreativer junger Mann, ausgestattet mit der Idee, ein großer Star in dieser Welt zu werden, konnte ich die Gemeinschaft der Devotees nicht ertragen. Bei meinem ersten Zusammentreffen mit den Devotees fragten mich die Devotees gleich, was meine Philosophie war. Und ich sagte diese Philosophie in ausführlichen Beschreibungen. Und sie sagten, aber du bist doch kein Schwein. Das war meine erste Konfrontation. Sie sagt das so richtig unschuldig, aus dem Brustton der Überzeugung. Ich hatte das so philosophisch dargelegt, mit Jung und Reich und Jung und Reich und der Adler auch noch untermalt, nach den neuesten sozialkritischen Erkenntnissen von Herbert Marcuse. Das saß, meine Philosophie, dachte ich. Und das war die Antwort. Ich dachte, das wäre nur polemisch. Aber als ich die, also beleidigend, als ich die Devotees sah, merkte ich, die meinen das ernst. Die denken, ich bin so einer oder so eines. Es war sehr leidvoll. Was ich nämlich bald merkte, ist, dass die eine sehr durchdachte, systematische Philosophie hatten und tatsächlich gut argumentieren konnten. Und unter dem Hagel ihrer Argumente musste ich beim zweiten Treffen erkennt, dass ich also, vielleicht nicht gerade ein Punkt war, aber auf dem Wege dazu. Es war hart. Worum es also geht auf der Reise, die wir antreten wollen, heute und in den nächsten Seminaren, ist eine Reise durch die Höhlen und durch die Täler unserer eigenen Verkommenheit, unserer verkehrten Intelligenz, unseres falschen Egos, unserer Wünsche. Und diese Reise wird manchmal schockierend sein. Ich möchte euch gerne vor die nackten Formen der Illusion führen, die entkleidet von dem Vyasasan herunterspringen werden und euch schockieren sollen. Ich möchte das versuchen. Außerdem, und ich möchte aber gleichzeitig immer wieder auf etwas Wert legen, was sehr wichtig ist. Während wir so starke Predigten hören werden, vergesst nicht, dies ist wohlmeinend gemeint. Wir sind bereits Vaishnavas. Es geht nicht um eine Operation, die uns schadet, sondern eine Operation, die uns vor unserem Vergessen, dem Tumor unseres Vergessens befreien soll. So, ich möchte jetzt gerne noch einen Shloka rezitieren, der gerne den philosophischen Background geben soll. Bhayam dvidinya vinivesata hasyat ishat apitasya viparyayo smriti tanmaya yato buddha havayetang bhaktyaika yesham guru devatatma. Kridagama. Kridagama will uns ein Beispiel geben. Ich habe jetzt den dezenten Hinweis endlich vergessen. Er schläfte mich immer ein. Sein Kridagamas dezenter Hinweis ist, dass man genügend schläft auf dem Ferienlager. Ich danke dir. Es tut mir leid, dass ich so störrig war und es nicht gleich verstand. Wenn das Lebewesen der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegt, wird es von Furcht überwältigt. Diese dreifachen Leiden bringen uns Furcht dar. Wir wissen alle intuitiv, wir haben keine Sicherheit, in dieser Welt zu gewinnen. In einem psychologischen Test in der USA wurde einmal die Umfrage gemacht, vor was haben Sie am meisten Angst? Was am besten Abschnitt war, die Angst, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten, öffentlich zu sprechen. Doch können wir das akzeptieren? Marion guckt, na das ist aber nicht das, wo man Angst haben muss. Können wir das akzeptieren? Nein! Was dahinter war, tiefenpsychologisch, ist die Angst vom Versagen. Die Angst vor dem sozialen, dem gesellschaftlichen Tod, den man erleidet, wenn man öffentlich als Dummkopf dargestellt wird. Das ist die Angst vor dem, nicht nur, das ist die Angst vor dem Tod, die als der Motor hinter all unseren Ängsten steht. Das ist, womit wir bedient werden vom Maya. So wie wir der Anziehungskraft der materiellen Energie, die von Krishna getrennt ist, erliegen, werden wir von Furcht überwältigt. Da gibt es die kleinen Nebenfürchte, die wir alle haben. Sehe ich gut genug aus? Rieche ich nicht ein bisschen zu aufdringlich? Was wird aus meiner Zukunft? Kriege ich den geeigneten Lebenspartner im Krishna-Bewusstsein und außerhalb? Und so weiter. Solange man von der Anziehungskraft der materiellen Energie bestimmt ist, muss da Furcht, kriege ich gute Noten, muss man von Furcht überwältigt sein. Weil es durch die materielle Energie von der höchsten Persönlichkeit Gottes getrennt wird, wandelt sich seine Lebensauffassung, nämlich ewiglich voller Glückseligkeit und Wissen zu sein, ins Gegenteil. Mit anderen Worten, statt Krishnas ewiger Diener zu sein, wird das Lebewesen Krishnas Rivale. Aus Dr. Jekyll wird Mr. Hyde. Das nennt man Viparyayosmriti, verzerrte Intelligenz. Um diesen Fehler rückgängig zu machen, verehrt ein Mensch, der wirklich gelehrt und fortgeschritten ist, die höchste Persönlichkeit Gottes als seinen spirituellen Meister, als seine verehrenswürdige Gottheit. Also man lernt von Krishna, man hört ihm zu. Was sagt er denn? Wie können wir, und wir verehren Krishna. Manmana bhavamat bhakto madhyaji man namaskuru und so weiter. Und als den Ursprung des Lebens. Also wir verehren nicht irgendeinen heidnischen Hirtengott, sondern den Ursprung alles Lebens. So verehrt er den Herrn durch den Vorgang des unverfälschten, hingebungsvollen Dienstes. Gibt es irgendeine universalere, eine allgemeingültigere Bezeichnung von spirituellem Leben als die? Wer sich nachlesen möchte und aufschreiben will, im Geiste einmeißelnd in Granit, Madhya Lila Kapitel 20, Vers 119. Die Erläuterung ist auch sehr gut. So. Wenn jetzt die bedingte Seele kann jedoch befreit werden, Sadhu Shastra Kripoya Yodi Krishna Mukahoi Shejiv Nishtare Moya Tahare Chodhaya. Wenn die bedingte Seele durch die Barmherzigkeit heiliger Menschen, die freiwillig die Gebote der Schriften predigen und ihr dabei helfen, Krishna bewusst zu werden, Krishna bewusst wird, wird sie aus den Klauen Mayas herausgeholt und Maya lässt sie frei. So, wenn man also in die Gemeinschaft von Devotees kommt, Und so fängt ja Krishna-Bewusstsein an, wie wir heute Morgen gehört haben. Selbst bei Abhimanyu, der 16 Jahre im Krishna-Bewusstsein schon ist, auch der ist in Kontakt mit seinem Vater gekommen und so in den Schoß einer Vaishnavi geraten oder gelangt. So. Wenn das geschieht, lässt Maya ihre Klauen frei, heißt es. Aber nicht gleich von Anfang an. Wer befreit werden möchte von Maya, wird eben diesen Weg, den ich jetzt beschreiben möchte, den ich in diesen Seminaren machen müssen. Es gibt ein Shloka, Nushtaprayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yutama Shloki Bhakti Bhavati Bhakti Bhavati Bhavati entsteht. Neustiki. Also durch das Hören des Srimad Bhagavatams und den Dienst zu den Bhagavatas, den Geweihten, wird im Herzen alles, was unglücksverheißen ist, fast gänzlich zerstört. Also die Dunkelheit wird zerstört, aber nur fast, nicht ganz. Es ist nicht ein automatischer Vorgang, dass man einfach nur seinen Körper bringt in die Gemeinschaft von Gott geweiht, Malini, wie du jetzt eben. Man muss auch den Geist bringen, nicht? Auch die Vögel oder die Heuschrecken sind hier im Zelt, genau wie du. Und diese Heuschrecken machen zirp, zirp, wie du zu deiner Partnerin zirps, zirps, nicht? Das ist analog. Also nicht, es ist kein physischer Vorgang, über den wir sprechen, in Gemeinschaft mit Devotees zu kommen. Man muss noch immer sich bemühen. Deswegen fast gänzlich wird das vernichtet. Und diese Gänzlichkeit, also ganz gänzlich, fast gänzlich, ganz gänzlich, was das eine, also Raja Vidya hätte zu diesem Ausdruck noch was zu sagen, das wird durch das Einsetzen des freien Willens gemacht. Und dazu mussten wir unbedingt die Kooperation eines alten Freundes nehmen, der unglücklicherweise zu unserem Feind geworden ist im materiellen Leben. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita. Man muss den Geist beherrschen. Der unbeherrschte Geist ist der größte Feind der bedingten Seelen, aber der ausgerichtete Geist ist ihr größter Freund. Der bezwungene Geist. Wenn ich so umschaue, weiß ich, wie viele Freunde Krishnas gehen hoch. Wow, jetzt wäre das heavy. Er meint wahrscheinlich jetzt nicht. wie einmal eine Kritik vom Ferienlager, eine positive Kritik. Nun nehme ich einen Rucksack von Munition mit nach Hause und jetzt gilt es zu kämpfen zu Hause gegen meinen Feind, den Geist. Das ist richtig gesagt. So ist es. Im Geiste gibt es vier Arten von Fehlern, weshalb er, wenn er nicht kontrolliert ist. Erstmal, dass man einfach Fehler macht. Irren ist menschlich, das ist bekannt. Errare humanum est. Yes, genau. Das wussten schon die alten Griechen. Das ist also jetzt nicht etwas, was hier nur im Krishna-Bewusstsein bekannt ist. Das ist eine universale Angelegenheit. Die nächste Sache, wir machen Fehler. Und dann als nächstes Illusion. Wir kommen in Illusion hinein. Die schlimmste Illusion ist, wir wissen nicht, wer wir sind. Wie in der Psychoanstalt, wo es Leute gibt, die sich für Napoleon halten. Und nicht ein Slilovic getrunken und dann ging es schon gleich weiter mit meiner Inspiration. Und so weiter. Wir sind auch in Illusion. Wir halten uns für etwas, was wir nicht sind. Denn, jetzt kommt die dritte, unsere Wissen wird erworben durch unvollkommene Sinne, die uns täuschen. Gerade in Jugoslawien, wir haben hier unseren Gast Ivan und Maria von Jugoslawien, ist gerade diese Form der Illusion ganz hart. Da denken Leute, sie sind Kroaten und Serben und Slowenen und schon ist das Problem da. Wie hieß es gestern? Sag nochmal, wer hatte das gesagt? Kroaten am Spieß oder Serben am
Spieß?
Wie bitte?
Serben in Aspik war gestern.
Das ist, die Leute identifizieren sich so und ich war dabei. Das ist intensiv, die Illusion. Das haben wir auch alle noch. Und wir haben die Neigung zu betrügen. Wie geht es dir? Blendend. Oder, dass wir Wissen geben, obwohl wir kein Wissen haben. Bhaktivinoda Thakur beschreibt diese Tendenz als, dass man etwas to report something different from what it is perceived. Das war jetzt kein gutes Englisch. Aber dass man etwas für etwas anders ausgibt, als es in Wirklichkeit ist. Fehler zu machen, in Illusionen zu geraten, unvollkommene Sinne zu haben und zu betrügen, sind Dinge, die unseren Geist beeinflussen. So, jemand, der den Geist nicht kontrolliert hat durch die Intelligenz, wird sich nicht selber lenken können. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, genauso wie sich ein Pferd, was wild geworden ist, nicht selber lenken kann. Entschuldigung. Genauso wie sich ein Geist nicht selber lenken kann, genauso wie sich ein Pferd nicht selber lenken kann, so kann man auch nicht, so kann der Geist sich auch nicht selber lenken. Denn unser Geist wird von einem Bündel aus Wünschen gelenkt. Es ist leichter, einen ausgewachsenen Wolf bei den Ohren zu packen und festzuhalten. Das ist im Grunde genommen unmöglich, das schafft nicht mal Ujjwala. Als den Geist mit dem Geist zu kontrollieren. Das ist etwas, was auch weswegen manche Gäste im Krishna-Bewusstsein öfters enttäuscht die Vorlesung verlassen. Manchmal sagen die Votis auf ihre Frage hin, du bist auf der mentalen Ebene. Es ist nicht Polemik, sondern bezieht sich auf dieses Packen des Wolfes bei den Ohren. Man kann nicht durch einen schwachen Geist, der mit diesen Fehlern ausgestattet ist, sich selber helfen. Deswegen gibt es im Vaishnavatum viele Gebete, die das zum Ausdruck bringen. Es wird zum Teil gesagt, dass der Geist sehr trügerisch ist und ablenkt von den wirklichen Problemen des Lebens. Ich möchte eigentlich die Gebete später vorlesen, deswegen gehe ich hier so zurück. Ich habe einmal in Vrindavan einen Mensch gesehen, der etwas gestohlen hatte und der lief raus mit seinem Diebesgut und schrie dann ganz laut: Dieb, Dieb, Dieb. Ich hatte also gesehen, wie der etwas mitgenommen hatte. Eine Weckeruhr von einem westlichen Devotee. Der rief also raus und haltet ihn. Also die Devotees sagten mir, ich weiß jetzt nicht, wie es in Hindi war, aber die Devotees sagten mir, ich fragte denn, was das bedeutete, was der gesagt hatte. Nachdem, ich glaube, wir haben ihn nicht gefasst. Ich weiß nicht mehr, ich war oben im Gästehaus und kam nicht so schnell runter und außerdem wollte ich chanten und mich nicht verstricken wegen der Weckeruhr. Jedenfalls schrie er ganz laut und die ganzen Leute schauten überall anders nach dem Dieb. Das ist etwas, was unser Geist auch macht, wo er Expert drin ist. Wenn wir versuchen, unsere Problematik, unser gefallenes Dasein zu erörtern, so lenkt uns der Geist auf was anderes. Er lenkt uns ab. Haltet den Dieb da hinten, das ist nicht das Problem. Als älterer Devotee sieht man das sehr oft, wenn man mit den jungen Bhaktas kurz bevor sie zum Krishna-Bewusstsein sprechen. Ich kann nicht Krishna-bewusst werden, weil ich nicht Schwertkampf üben kann im Tempel. Oder das ist fast nicht möglich, das ist nicht möglich. Oder ich kann nicht Krishna-bewusst sein werden, weil so eine komische Einstellung den Frauen gegenüber herrscht und so weiter. So lenkt der Geist uns ab von dem eigentlichen Problem, dass wir völlig festgebunden sind im Kreislauf von Geburt und Tod. So, Hare Krishna. Nachdem ich jetzt für einen Teil meiner... Ihr merkt, ich hatte am Anfang eine philosophische Vorlesung gegeben, da habe ich gemerkt, dass eure Aufmerksamkeit nicht so wach mehr war, bin ein bisschen in die direkte Art des Predigens reingegangen. Ich möchte jetzt wieder, nachdem ihr vielleicht ein bisschen aufmerksam seid, euch bitten, es geht jetzt philosophisch weiter. Ich werde von solchen Beispielen absehen, wie ich sie, um eure Aufmerksamkeit zu gewinnen, gegeben habe. Und zurückgehen zu der reinen Philosophie. Es gibt zwei Geister. Also der Mind ist zweifach. Es gibt den spirituellen Geist oder den spirituell inspirierten Geist und den materiellen oder den materiell inspirierten Geist. Genauso wie es zwei Arten von Leben gibt, das materielle Leben, wo man bestimmte Wahrnehmungen und bestimmte Wünsche hat, so gibt es auch und das spirituelle Leben, ne? So gibt es auch den spirituellen Geist und den materiellen Geist. Im materiellen Leben ist der Geist meistens materiell beeinflusst oder wie wir sagen verunreinigt durch die Eindrücke, die durch die Sinne gegeben werden und den Geist agitieren. Der Geist hat dreierlei Funktionen, wie wir alle wissen, denken, fühlen und wollen. Und solange der Geist sich nur mit materiellen Dingen beschäftigt, wird er materiell denken, materiell fühlen und materiell wollen. So kann uns dieser materiell vertiefte Geist nicht helfen, zu einem spirituellen Leben zu führen, uns dahin zu führen, denn er muss geführt werden. Genau wie ein Pferd, was wild geworden ist, das braucht die Zügel und den Reiter, der den Weg kennt, umzukommen. Der materielle Geist funktioniert auf zweierlei Weise, auf Anhaftung und auch auf Ablehnung. Ihr werdet das hier im Ferienlager studieren können. Ihr werdet manchmal sehr angehaftet sein und es sehr schön finden, aber wenn hin und wieder auch manches nicht so schön finden. Ich kann jetzt den Namen aussprechen. Der Uwe zum Beispiel im letzten Ferienlager, er ist jetzt ist geboren worden eigentlich auf dem Ferienlager, nicht? Da war es so, war mal sehr glücklich und mal fast und manchmal nicht so glücklich. Das ist natürlich, weil unser Geist immer Dinge annimmt. Oh ja, das Krishna-Bewusstsein ist nice und auch Dinge ablehnt. Ist mir ein bisschen zu transzendental. So, in den spirituellen Geist gibt es auch Denken, Fühlen und Wollen. Man denkt jedoch über Krishna nach, man fühlt sich für Krishna und man will Krishna zufriedenstellen. In dem spirituellen Geist gibt es aber nicht die Ablehnung und die Anhaftung ans materielle Leben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, der vielfach nicht verstanden wird. Für den spirituellen Geist, der ist nicht angehaftet am Maya und auch nicht abgestoßen vom Maya. Wusstet ihr das? Ein Transzendentalist fühlt sich nicht angezogen zu Maya. Deswegen braucht er auch nicht manchmal abgelehnt zu sein vom Maya. Ein Transzendentalist sieht überall Krishna. Er sieht gar nicht die illusionierende Energie, die nur im Geiste des Materialisten existiert. Er sieht diese Welt als das, was am Anfang beschrieben worden ist, als etwas, was von Krishna verursacht wird, was von Krishna aus Krishna hervorgeht. Und er kann Krishna deswegen in dieser Welt sehen. Stavhara jangama deke nodeke taramuti. heißt es, sieht nicht die bewegenden und sich nicht bewegenden, sondern Wesen, ha, nicht, sondern Ishtadeva Spurti. Überall sein Ishtadeva, seine bevorzugte Gottheit, also Krishna. Während die Zunge in den materiellen Geist nicht zu heilende Wunden schlagen kann, ist der spirituelle Geist nicht berührt. Während hier also heute Abend das Schwert gefuchtelt wird und der materielle Geist manchmal getroffen wird, ist das, ich glaube aber, diese Wunden sind actually Blumen, die auf den Körper niedergerechnet werden. Sind keine Wunden, so kann man das nicht sagen. Ich meine jetzt im materiellen Leben, manchmal verletzt uns jemand so stark, indem er uns zu richtigen Augenblick das Richtige sagt, nämlich, dass wir eine gefallene Seele sind. Nur halt nicht wohlmeint, sondern anders. Nicht. Du bist ja die Inkarnation der Dummheit, fällt dir das nicht auf? So sagt man manchmal im materiellen Leben. So. Der materielle Geist wird dann fürchterlich in Aufregung gebracht und will sich rächen. Der spirituelle Geist jedoch kann von angenehm und unangenehm in der materiellen Welt nicht berührt werden. Ihr findet das in Krishnas Beschreibung von der selbstverwirklichten Seele im zweiten Kapitel. Krishna sagt dort, dass der Befreite nicht jauchzt, wenn er große Freuden hat und nicht sehr bedrückt ist, wenn er materiell leidet. Auch im 14. Kapitel beschreibt Krishna, dass er sich nicht mal Freude wünscht, dem spirituelle Mensch, der spirituelle Geist, weil er völlig glücklich ist auf einer spirituellen Dimension. So, wir werden jetzt recht schnell zum Ende für heute kommen. Jetzt ist es halb. Weiß jemand, wann wir angefangen haben? Das wäre sehr wichtig. Gegen 7:30. Genau vor einer Stunde. Könnt ihr noch ein bisschen?
Ja?
Ja? Freilich. Gut, wir werden noch eine Viertelstunde brauchen. Denn dann kann ich mit dem Geist den Geist beenden und zu anderen Sachen, dass wir morgen also nicht nochmal mit dem gleichen Thema anfangen. Während unser materielles Leben ist hauptsächlich eine Angelegenheit, die im Geiste sich vollzieht. Wenn wir diesen unbeherrschten Geist haben, das ist das, was uns im Traume des materiellen Lebens behält. Wenn, Maya greift euren Geist an, und der Geist dann die Intelligenz und die Intelligenz dann die Seele, worauf wir eine bestimmte Identität annehmen. Das wird genau beschrieben im dritten Kapitel der Bhagavad Gita, Text 31. Da beschreibt nämlich Krishna, wie Maya zuschlägt, die Invasionsroute von Maya. Ich werde da heute Abend nicht drüber sprechen, sondern vielleicht bei einem der Morgenvorlesungen. So, dieser materielle Geist ist der in Illusion gebracht. Es ist immer aktiv. Im Wachen, im Traum, dann geht es weiter. Und auch im Tiefschlaf. Wenn man glaubt, man ist ruhig, da geht nichts mehr. Da ist er noch so ein bisschen am Rumzucken. Der materielle Geist schafft Vorstellungen, er erhält Vorstellungen und er zerstört wieder Vorstellungen. Er ist immer aktiv. Er kennt keinen Schlaf. Höchstens im Tiefschlaf, da wird er ein bisschen passiv. Das ist sehr, sehr selten. Die Phasen des Tiefschlafes sind sehr, sehr sekündlich festzustellen. Nicht? So, der Geist ist, genießt manchmal, er leidet manchmal, er treibt die bedingte Seele heran in dem Gehen. Der Geist ist selbst noch in den sogenannten Befreiungsstadien aktiv. Salokya, Samipya, Sarupya, Shashti und Sayujya, wo man sich für einen ewigen Diener Gottes befreite Seele hält, eine gleiche Form und so weiter und so fort. Der Geist, Der materielle Geist lebt von Schwindel, nämlich von der falschen Identifizierung. Der Geist hat kein Interesse, nach höheren Prinzipien zu wirken, sondern seine Zügel den Wünschen übergeben. Er sagt uns, nackt bist du, Mensch, nackt wie ein Schwein, versuche nicht künstlich Mensch zu sein. Das sind die Triebe des Geistes. Wenn er triebhaft wird, dann geht er in diese Phase herüber und predigt so. Der Geist produziert auch manchmal, der materielle Geist produziert auch manchmal Symptome von Ekstase. Manchmal hält man sich, wie ich schon sagte, für einen großen Gottgeweihten. Ach, ich bin doch darüber erhaben. Ich bin doch schon was. Ich bin jetzt anderthalb Jahre im Krishna-Bewusstsein und werde bald eingeweiht. Oder, und so, das ist jetzt von hier. Der materielle Geist kann auch Symptome von, hatte ich das schon erwähnt, Ekstase? Ja. Aber die sind nicht richtig. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati gibt einen Vergleich von einem künstlich induzierten Fieber. Für diejenigen, die noch nicht, die den Wehrdienst noch vermeiden wollen, hier kommt der Tipp. Man tut sich eine Knoblauchzwiebel unter die Achselhöhle, hält sie da und dann wird der Körper von einem Fieber heimgesucht. Ist künstlich. Ist nicht richtig ein Infektionsfieber. Und dann ein Arzt, der nicht in der Lage ist, schlau zu schauen, merkt nicht, dass das ein falsches Fieber ist. So kann auch unser Geist ein falsches Gefühl des Wohlbefindens geben, sodass wir denken, toll, ich habe es geschafft. Und wir haben dann eine Art, sogar macht der materielle Geist ein Bild von Krishna erzeugen. Das habe ich einmal erlebt in Hyderabad. Da sagte ein Inder, also in Indien ist das sehr weit verbreitet, ja, Krishna ist schon meiner Großmutter entschieden. Da gab es plötzlich eine dunkle Wolke und in der war Krishna. Und meine Großmutter entblößte ihre Brust und die alte Frau konnte plötzlich wieder Milch produzieren und dann hörte man Schmatzen und da trank Krishna die Milch. Das ist schon ein bisschen absurd, oder? Da kann man nichts mehr zu sagen. Also, Prabhupada hörte das und Prabhupada war echt... Dann kam noch an dem gleichen Abend kam noch ein anderer Inder und sagte noch irgend so was Wildes. Und da sagte Prabhupada, also was Rupa und Sanatan Goswami betrifft, sie sagten immer, wo ist Krishna? Sie sagten nie, ich habe Krishna gesehen. Und wir folgen Rupa Goswami, sagte Srila Prabhupada. Diese sogenannten Krishna-Bilder sind sozusagen wie die Reflexion der Sonne auf einer Öllache. Auf der Öllache ist dann auch die Sonne gegenwärtig, nur in einer gespiegelten Form, verzerrt, in Regenbogenfarben. So sieht man auch oft, dass Menschen, die unter falscher Anleitung im Krishna-Bewusstsein anfangen, künstliche Dinge haben. Ich habe da in Bremen einmal eine Frau getroffen, die sagte, wenn ich anfange zu chanten, dann schüttel ich mich plötzlich so. Ist das nicht spirituell? Das war auch bei Prabhupada so. Im Lilamrita wird das beschrieben. Da sagten die, ja, dann sehe ich manchmal Farben und all solche Sachen. Und Prabhupada sagt, das wird weggehen. Das wird schon weggehen. Nicht? Also der materielle Geist produziert. Auch wenn wir zum spirituellen Leben kommen. Wie können wir erkennen, dass wir echte spirituelle Verwirklichung machen? Wir müssen unsere Verwirklichung überprüfen mit den Erfahrungen großer Heiliger, mit den Angaben, die Krishna in den heiligen Schriften macht und durch die Unterweisung unseres spirituellen Meisters, die er uns gibt. Diese materiellen Einbildungen von sogenannter Ekstase sind auch meistens nur zeitweilig, wie das künstlich induzierte Fieber. wenn die Knoblauchzwiebel unter dem der Achsel entfernt wird, nach einer gewissen Zeit ist man wieder ohne Fieber. So ist es auch, wenn die Stimuli für die sogenannte Ekstase nicht mehr da ist, dann fällt man wieder auf die materielle Ebene zurück. Nicht? Das ist daran zu merken. Ein reiner Gottgeweihter ist immer in Ekstase. Er ist immer in seiner spirituellen Identität fungiert. Einmal war ein Devoti und hat ein Bild von Prabhupada genommen, wo Prabhupada so ein wenig, sagen wir, traurig aussieht, äußerlich, für unsere Wahrnehmung. Statt dass seine Muskeln seinen Mund so gezogen haben, hat er in eine andere Form gezogen, die wir als traurig interpretiert wurden. Und der Devoti sagte, Prabhupada, warst du, neuer Devoti, warst du da so ein bisschen traurig oder ein bisschen kränklich? Nein, sagte Prabhupada, ich war in Ekstase. Nicht? Die Ekstase eines Gottgeweihten ist auf der spirituellen Ebene und findet im spirituellen Geist statt und ist dort manchmal für die Augen eines Nicht-Gottgeweihten verborgen und versteckt. Beziehungsweise wird der Gott, reine Gottgeweihte, seine Ekstase nicht immer nach außen zeigen. Das hat zwei Gründe. Die erste ist, dass ihm das Liebste ist und dass er stets bescheiden ist. Der zweite Grund ist, dass er nicht denjenigen bedingten Seelen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind, einen Anhalt geben möchte, wie er weiter vorankommen sollte. Ich habe schon an das nächste Thema gedacht. Er will also nicht, dass die Leute Sahajiyas zu Deutsch gesagt werden. Betrüger, die sich etwas vormachen und die in so New Age Lächerlichkeit von Spiritualität versunken sind. Nicht eine mentale, rein auf der mentalen Ebene. Diese spirituellen Ekstasen sind etwas sehr, sehr Tiefes, was nicht von äußeren Stimuli abhängig ist und werden von Rupa Goswami in der Nektar der Hingabe beschrieben. Es werden da sechs Symptome, die eintreten im hingebungsvollen Dienst, beschrieben. Und eins ist, dass sich glücksverheißende Umstände einstellen. Und das zweite ist, dass unglücksverheißende Umstände sofort weggehen. Das ist, wenn der Geist spirituell gesichert ist. Der Gottgeweihte zieht Krishna auf dieser Ebene an und ist tatsächlich, fühlt Krishnas Gegenwart, was ihn ständig in Ekstase bringt und so weiter und so fort. Ich möchte hier aber nicht in eine zu detaillierte Analyse hineingehen. Ich möchte einmal eine Vorlesung geben über die Authentizität einer spirituellen Erfahrung, was das auch interessant ist, aber das hier in diesem Kreis nicht machen. Das sind kommende Attraktionen. Der spirituelle Geist ist auch niemals satiated, zufriedengestellt. In Indien, wenn man anfängt, über Krishna zu Leuten zu sagen, dann sagen sie sehr oft, ich kenne Krishna, ich weiß Krishna. Prabhupada hat er gesagt, nein, wenn du ein Gottgeweihter bist, wirst du ständig nach mehr von Krishna haben wollen. Du wirst große Freude in den Diskussionen von Krishna führen. Hieran könnt ihr euch selber prüfen. Seid ihr gelangweilt, wenn ihr eine spirituelle Diskussion hört? Oder seid ihr angezogen? Will euer spiritueller Geist weitermachen? Ihr könnt euch sogar bei Vorlesungen überprüfen. Sehr oft schaltet man ja ab, wie Malini uns das durch ihr Beispiel gelehrt hat, und ist nicht mehr beim Thema. Das macht der materielle Geist. Der spirituelle Geist will mehr und mehr haben. Das ist zum Beispiel auch ganz praktisch mal was gesagt. Wie oft schalten wir ab bei Vorlesungen? Ungefähr 99,9 Mal. Vielleicht, nein, so viel würde ich nicht sagen. Also 99 Mal in einer Vorlesung, aber nicht 99%, das ist zu viel. So schlimm ist es auch wieder nicht. So, im spirituellen Geist, der spirituelle Geist will auch einfach Service, der ist froh, wenn er was zu tun hat für Krishna. Der will sich nicht an dem Dienst vorbeigründen, der lächzt nach Dienst. Der spirituelle Geist kennt weder Furcht noch Sorgen. Er ist zufrieden und niemals zufrieden. Er ist zufrieden im Sinne, dass er nicht mehr das materielle Leben will, aber niemals zufrieden, weil er immer mehr Krishna und Krishna und Krishna haben will. So, zum Abschluss möchte ich euch gerne sagen, wenn ein Mensch aufwacht und versteht, wie sein Geist sein Feind ist, dann fängt er an, eine bestimmte Art von Überlegung anzustellen. Und diese Überlegung möchte ich euch heute präsentieren und das als Ausklang nehmen. Ich möchte nun Folgendes sagen. Ich weiß, dass diejenigen jedenfalls, die mir bekannt sind und mit denen ich gesprochen habe, alle diese Überlegungen kennen. Das, wovon wir jetzt sprechen, ist eigentlich eure Wirklichkeit. Obwohl wir eben gesprochen haben über den materiellen Geist, seine Vorgehensweisen, haben wir dies nur getan, um einen schwachen Feind ihm so seine Spiele und seine Vorgehensweisen zu kennzeichnen. Aber unsere Wirklichkeit, und das ist die Wirklichkeit derjenigen, die im Ferienlager sind, ist schon eine, sie wollen sich überwinden. Ich sehe sehr oft zum Beispiel, das sieht man unter den Devotees, habt ihr mal das kleine Wort anyway bei den Devotees gehört? Ja? Kennt ihr das? Das ist ein sympathisches Wort, anyway. Ich habe heute mit Nina Hagen telefoniert und die hat schon viel Kontakt mit Devotees gehabt und hat es auch immer gesagt. Also Satchinandan, das mit meinem Song ist jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Das wird jetzt ein Hit werden. Aber anyway, das ist ja Amaya. Anyway ist die Eigenschaft des Freundes von Krishnas oder desjenigen, der sich für spirituelles Leben interessiert oder des Devotees, einfach zu sagen, ist halb so wichtig, das materielle Leben ist halb so wie anyway. So, dieses anyway, das müssen wir nur noch groß schreiben lernen. Dann sind wir vollkommen. Das ist das Leichte. Also ich würde das da... Diesen Satz kann man nicht aus dem Zusammenhang nehmen, offensichtlich. So, der materielle Geist oder der Geist eines Krishnas Freundes wird erkennen, ich bin nicht immer frei, ich bin manchmal Schwankungen unterlaufen und ich muss auf die spirituelle Ebene kommen. Und er wird sich fragen, was kann es für Freuden geben in diesem zerfallenen Körper, der aus den 5 verfallenen Elementen besteht und voll mit üblem Geruch und Unreinheiten ist. Wenn wir auch nur für einen Augenblick innehalten, sehen wir, dass dieser vergängliche, ständig wandelbare Körper Zorn, Ambition, Illusion, Angst, Kummer, Neid und Hass ausgesetzt ist und Trennung von denen, die wir lieben und Gemeinschaft mit denen, die wir hassen. Was für materielle Freuden kann es geben, wenn wir doch Hunger, Durst, Krankheit, Gebrechlichkeit, Abmagerung, Wachstum, Zerfall und Tod ausgesetzt sind? Das Universum ist dem Untergang geweiht. Gras, Bäume, Tiere entstehen und sterben dann. Mächtige Menschen sind gekommen und haben ihre Freuden und ihren Ruhm zurückgelassen. Wesen, selbst größer noch als Menschen, sind vergangen. Gewaltige Ozeane ausgetrocknet, Berge umgestürzt, der Polarstern deplatziert. Es wird von der Vernichtung des Universums gesprochen. Und die Stränge, die die Planeten verbinden, sind zerrissen. Die ganze Welt ist eingetaucht in Flutkatastrophen. Also wieder das Wasser der Vernichtung. Was kann es für Freuden an den flüchtigen Genüssen in solch einer Welt geben? Wahrlich sind wir, die wir in solch einer Welt leben, nicht wie Frösche, die in einem vertrockneten Brunnen herumspringen. Also für eine gewisse Zeit und dann ist es vorbei. Um aufzuwachen von der Täuschung des Geistes, dieses falschen und verräterischen Freundes, sollten wir reuig vor den höchsten Herrn treten und unsere Couch mit Tränen bewässern. Das ist der Urtext. Ich glaube, keiner wird seine Couch mit Tränen bewässern. Wir haben gar keine Couch. Aber so leise gesagt. Sollten reuig vor den höchsten Herrn treten. Krishna, ich habe dich so lange vergessen und ich habe so lange hier mich herumgetrieben. Es tut mir wirklich leid. Krishna wird unsere Gebete erhören, Barmherzigkeit mit uns haben und aus seiner natürlichen liebenden Güte vor uns erscheinen als der spirituelle Meister mit Kenntnis von den Schriften und völlig frei von den Wünschen der Sinne, um uns aus der Gewalt des verruchten Geistes zu befreien, der von Todesflammen umzingelt ist, und um alle Verknotungen und alle Verstreckungen zu zerschneiden und die Dunkelheit in unserem Herzen zu vertreiben, wie einen Elefanten, der aus den Tiefen des Dschungels flieht, wenn er das Brüllen des Löwen hört, oder die Dunkelheit, die sich zurückzieht, wenn Aurora sich ausbreitet. Aurora ist die Morgenröte. Dann wird der Geist brüten über seine Schuld, wie ein Skorpion, der von Feuer umzingelt ist. Der Geist kann zu einem Freund werden, zu einem wichtigen Helfer, der uns befreit von den schlechten Eigenschaften. Wenn ein Skorpion von Feuer umzingelt wird, wird er sich nicht vom Feuer töten lassen, sondern selber sich den Suizid geben. Das heißt, Selbstmord heißt das. Er wird seinen Stachel in sich selber reinschlagen und sich eine Injektion geben, die ihn aus dem Leben ruft. Biologie. So, der Geist, der erkennt, was die Realität ist, der nicht schüchtern ist, einem Sadhu also den Unterweisungen der Schriften zuzuhören, und der auch mal fragt, kannst du mir sagen, was an mir verkehrt ist? Dieser Geist wird zu unserem Freund und tut die schlechte Wirkung des Geistes beseitigen. Mit dem Geist kann man erkennen, haben. Nicht Kenntnis einfach nur erwerben, sondern wir sprechen von Erkenntnis. Nicht kennen, sondern anerkennen. Ich bin jetzt von Rajavidya beeinflusst worden, merke ich gerade, der immer mit den Worten so rum erklärt. Aber es ist ja gut gemeint. Der Geist kann durch wirkliche Erkenntnis befreit werden von seinem Mathe und Leid. So, Hare Krishna, hiermit möchte ich enden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich darf schon die kommenden Attraktionen für morgen bekannt geben. Morgen werden wir über die spezielle Natur der Vaishnavas hören. Wir werden hören, wie genau der Kontakt mit den Vaishnavas uns hilft, wie wir Kontakt pflegen können mit den Vaishnavas. Wir werden von einer Inkarnation Krishnas hören, die einen wunderbaren Prozess gegeben hat, mit der wir befreit werden können, in einem Turbogang von den materiellen Leiden. Ja, und dann werden wir anfangen mit praktischen Hinweisen, wie man sein spirituelles Leben gestalten kann, etwas, was dann zu einem Höhepunkt kommen wird am letzten Seminartag. So, Hare Krishna, sind bis jetzt Fragen? Oh, da fängt eine Frage an. Ramachandra, Sangamage, Narottama Das. Narottama hat immer gebetet, die Gemeinschaft von Narottam zu haben. Und so beten wir auf der Farm, dass Ramachandra zu uns kommt. Nicht? Das ist der kleine Vaishnava da hinten. Yes, Ramachandra, speak. Er spricht schon die ganze Zeit. Das geht nicht. Ich möchte euch Ramachandra, please stand up. Ich möchte euch Ramachandra vorstellen, unser jüngstes
teilnehmendes Mitglied am Ferienlager. Also er hört sich das alles an, wie ihr merkt. Und jetzt will er wissen, wie er den Geist kontrollieren kann. Yes, grazie, grazie. So, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur gibt die Unterweisung, dass man morgens den Geist mit einem Besenstiel schlagen sollte und abends mit einem Schuh. Und zwar nicht nur einmal, sondern 100 Mal. Was bedeutet das? Gehen wir jetzt gleich zu Ujjwala Lila Moni und holen uns jetzt für morgen schon den Besenstiel ab und dann hört man dann Geräusche vor der Guru Pooch. Das ist nicht der Prozess. Dies ist ein bildhafter Ausdruck, der bedeutet, dass man ein bisschen Sinn in den Geist schlägt. Dass hier der Ausdruck schlagen soll nicht physisch verstanden werden, sondern soll sagen, dass man zu dem Geist predigt. Was denkst du denn da eigentlich? Was fällt dir denn eigentlich an? Zum Beispiel, Ramachandra, wenn du morgens aufwachst und denkst, alle kleinen Jungs sind jetzt interessiert an kleinen Mädchen, jetzt will ich auch mit kleinen Mädchen Gemeinschaft pflegen. Ist das schon das Alter? Wie? Hau. 13? 13 Jahre. Ja, fängt das bei manchen, fängt das dann an? Nee. Oder wenn du sagst, Ramachandra, heute werde ich mal was ganz besonders Gemeines tun. Nicht? Oder heute werde ich mal nicht meine Runden chanten, sondern einfach den ganzen Tag herumrennen, von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Solltest du zu deinem Geist predigen, was fällt dir denn eigentlich ein? Und das ist wie Schlagen. Predigare. Predigare, nicht? Und predigen? Predigare, dachte ich, ja. Predigare, nicht Prechare. Prechare heißt Schlagen, nicht? Pikjare. Predigare, nicht Pikjare. Non Pikjare. Non, nicht? Notzko. So, ja. Das ist die eine Art und Weise, wie man mit den... Eine andere Art und Weise, weil du persönlich gefragt hast, du bist ein kleiner Junge, wenn der Geist... Du solltest abends auch nochmal sehen, deinen Geist reviewen, ihn prüfen. Und wenn du merkst, du hast am Tag nicht... zu Krishna, war es nicht Krishna bewusst, dann solltest du noch mal zu Krishna beten am Abend. Mein lieber Krishna, bitte mach, dass ich dich morgen nicht wieder so entsetzlich enttäusche. Ja? Krishna. Nicht zu dem Thema. Oh, das ist. Wir wollen mal sehen, ob noch andere Fragen da sind. Shamana, Shamananda. Hat keine Angst mehr, hat keine Furcht. Das virtuelle Geist hat keine Furcht. Shamananda sagt. Prabhupada sagte immer, man sollte Angst haben vor Maya. Prabhupada sagte sogar von sich, um das Beispiel für uns zu geben, er würde zu Krishna beten, mein lieber Krishna, mach, dass ich nicht in Maya falle. So sagt Shyamananda, ist das nicht im Widerspruch zu dieser Sache, dass man keine Angst hat? Nun, dies ist jetzt ein... Hier müssten wir auf das interessante Wesen eines Devotees zukommen. Da habe ich mit Bhakti Charu Maharaj sehr nice Gespräche führen können. Sieh mal, der Gottgeweihte, obwohl er in einer vollkommenen Situation ist, wird er doch niemals hochmütig und er wird immer sich als Diener Krishna sehen. Mein lieber Krishna, helfe mir. Wenn Bhaktivinoda Thakur sagt, Krishna das Kaviraj, das ist der Autor dieses Werkes. Ich bin sehr niedrig. Jemand, der meinen Namen sagt, verliert alle Frömmigkeit. Sollen wir das dann akzeptieren? Nein, der fortgeschrittene Devoti, mit anderen Worten, macht Fortschritte, aber in gleichermaßen taucht seine, ist er selbstkritisch, gleichermaßen ist er sehr besorgt, will ich jetzt nicht sagen, ist er sehr, sehr demütig und hält sich für den zutiefst Gefallenen. Nicht so, das sind zwei widersprüchliche Emotionen. Wenn dir es gut geht, wenn, nicht als du als die Woli, aber wenn es einem Materialisten gut geht, dann ist er sofort unglaublich, da stellt ihn unglaublich auf, wie man in Schweizerdeutsch sagt, nicht? Und er ist dann manchmal unausstehlich. Deswegen sagt und sagt Königin Kunti, Janmaishvaya Shrutya Shribhir Edamana Madhapuman Navai Hat Yavidhatum Vai Tvam Akinchana Gocharam. Das Gebet sagt, mein lieber Herr, du bist nicht zu erkennen von denjenigen, die aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Reichtums, ihrer Gelehrsamkeit und ihrer Schönheit stolz sind, sondern nur von denjenigen, die keine Akinchana, die keinerlei Pläne mehr in der materiellen Welt haben. So der Devoti, obgleich er unglaubliche Errungenschaft hat, ist immer demütig. Da könnte man wirklich viele Dinge über Anekdoten von Prabhupada erzählen. Aber sollen wir akzeptieren, wenn der Gottgeweihte sagt, Krishna, lass mich nicht im Maya kommen, dass, oh, heißt das, sollen wir Zweifel haben, Prabhupada vielleicht nicht und so weiter und so fort. Nein, das sind die, ist die, das Bhushanam, das Schmuckstück, was der Devoti am Hals trägt und was leuchtet mit einem blendenden Glanz, dass es dich ein bisschen verwirrt hat jetzt, nämlich seine Demut. Ist für im materiellen Leben nicht verständlich. Der Gottgeweihte, wirklich, der Gottgeweihte, der sehr große Fortschritte macht, betet zu Krishna. Oh Krishna, ich bin so gefallen, bitte. Und so, das rührt Krishna so sehr, das ist ja nicht gespielt, dass er sagt, also ich habe, wie er den Devoti sagt, ich habe euch nichts zu geben, ihr müsst zufrieden sein mit eurer Bhakti, das ist das Erhabenste, was es bereits gibt. Das ist wunderbar. Gut, ich glaube, wir nähern uns einem natürlichen Ende. Deine Frage kannst du dir ja zur morgendlichen Vorlesung aufbewahren und sie dann stellen. Vergiss sie. Man kann sie nicht schreiben, falls man sie durch das gute Prasadam bewegt, vergisst. Gut, lasst uns hier enden. Nochmal recht herzlichen Dank für eure Zuhörerschaft. Ich darf es nochmal abschließend sagen, ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein, mit einem gewissen Gefühl der Demut, weil ich weiß, dass mein Stil manchmal unerträglich ist. Ertragt ihn, es ist gut gemeint. Wir haben ein sehr ernsthaftes Thema, wir wollen möglichst das Verständnis gewinnen, wie wir in diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Das ist keine Kleinigkeit und wir müssen durch ein paar Dinge verstehen. Heute haben wir den Geist, morgen wird es nicht so heavy sein. Vielen Dank. Srila Prabhupada ki jai!